Juni im Jahr 1347. Dunkler Nebel liegt über der Senke, während eine dumpfe Stille die Luft erfüllt. Die Menschen halten den Atem an, ihre Herzen sind erfüllt von Furcht und Verzweiflung. Die Pest hat Einzug gehalten. Und mit ihr ist eine Welle des Todes über das geliebte Land hereingebrochen. Doch inmitten dieses Schreckens erhebt sich eine seltsame und faszinierende Bewegung. Eine Gruppe von Menschen, ihre Körper in zerschlissene Gewänder gehüllt, tritt aus dem Schatten hervor. Ihre Gesichter tragen die Zeichen der Entbehrung und ihre Augen brennen vor Leidenschaft im Glauben. Sie sind die sogenannten Flagellanten. In ihrer Hingabe haben sie die Überzeugung gefunden, dass diese Pest eine Strafe Gottes ist, eine Prüfung, die die Menschheit auf ihre Knie zwingt. Sie glauben, dass ihre Sünden die Ursachen dieser Plage sind und dass durch ihr selbst auferlegtes Leiden und ihre Bußrituale die Gnade des Herrn herabgerufen werden kann. Jeder Schritt, den sie setzen, ein Schlag mit der Peitsche auf den eigenen Rücken. So versuchen sie, ihre Seelen zu läutern und die Barmherzigkeit Gottes zu erlangen. Auf ihrem Weg von Stadt zu Stadt verkünden sie ihre Botschaft der Umkehr und Reue. Sie fordern die Menschen auf, ihre eigenen Sünden zu bekennen und sich vor dem Allmächtigen zu beugen. Ihr Auftreten ist zugleich verstörend und doch inspirierend für viele. Die Flagellanten stellen die Normen und Konventionen der Gesellschaft in Frage. Sie durchbrechen die Grenzen des Erträglichen. Ihr körperlicher Schmerz wird zum Ausdruck ihrer Hingabe und ihres Wunsches nach Vergebung. Während die Menschen sie beobachten, berührt ein Funke der Hoffnung ihre Herzen. Vielleicht gibt es einen Ausweg aus dieser Dunkelheit. Vielleicht kann der Glaube, der Mut und die Bereitschaft zur Buße vor der Pest und vor den eigenen Sünden retten. Wohlstand. Wir springen in den August 1998. Eine hell erleuchtete Bühne der Extraklasse. Das Scheinwerferlicht fällt in vielen Farben auf eine beeindruckende Versammlung von Menschen. Tausende. Ihre Gesichter sind erfüllt von angespannter Erwartung. Eine Atmosphäre der Aufregung und Begeisterung liegt in der Luft. Brandender Applaus. Auf dieser Bühne steht ein Mann mit einer leidenschaftlichen Ausstrahlung. Seine Worte klingen wie Musik in den Ohren derer, die ihm lauschen. Sein Name ist Joel Osteen, ein inspirierender amerikanischer Prediger, der die Herzen der Massen berührt und sie aus ihren Sitzen erheben lässt. In dieser denkwürdigen Predigt teilt Joel Osteen eine Vision des Glaubens, die Herzen öffnet und Verstand herausfordert. Seine Stimme erfüllt den Raum, als er verkündet, dass der Glaube der Schlüssel zum überwältigenden Erfolg ist. Er sagt: Lasst uns den Durchschnitt hinter uns lassen und nach Überfluss streben, ruft er hinaus. Gott hat uns nicht geschaffen, um uns mit Mangel und Begrenzungen zufrieden zu geben. Sei nicht mit dem Durchschnitt zufrieden, strebe nach Überfluss. Unsere Bedürfnisse zu erfüllen ist gut, aber unser Ziel sollte es sein, überströmenden Reichtum zu erleben. Gott hat uns nicht geschaffen, um zu kämpfen und in Armut zu leben. In diesem Augenblick wird die Menge ergriffen von einer Welle der Hoffnung. Die Menschen spüren, wie ihre Träume wieder zum Leben erwachen und ihre Sehnsüchte nach einem erfüllten Leben geweckt werden. Denn Joel Osteen erinnert sie daran, dass sie von einem Gott geschaffen wurden, der ihren Erfolg und Wohlstand will. Er ermutigt sie, ihr Vertrauen in den Herrn zu setzen und Schritte des Glaubens zu wagen. Lasst uns unsere Ängste überwinden und unsere Visionen erweitern. Gott hat Großes für uns vorbereitet, wenn wir nur bereit sind, es anzunehmen. Die Worte von Joel Osteen hallen nach und erfüllen die Herzen der Zuhörer mit einer neuen Perspektive. Sie werden herausgefordert, ihr eigenes Denken zu überdenken und ihre Begrenzungen abzulegen. Der Ruf nach Wohlstand und Erfolg wird zu einem Ruf nach geistlicher Stärke, Glaubensmut im eigenen Leben, das die Grenzen der Vorstellungskraft übersteigt. Was ihr gerade gehört habt, waren zwei ganz besondere christliche Richtungen. Beide sind echt. Beide haben die Massen von Menschen angezogen. Die erste, die Flagellantenbewegung, war eine religiöse Gruppe im 14. Jahrhundert während der Pestepidemie in Europa. Und sie breitete sich vor allem in Mitteleuropa aus, insbesondere in Deutschland und Italien. Die Flagellanten glaubten, dass die Pest eine Strafe Gottes für ihre Sünden ist, und sie praktizierten deswegen diese Bußrituale, um Gottes Gnade zu erlangen und die Pest zu besiegen. Die Flagellanten zogen in Gruppen von Stadt zu Stadt und führten ihre Geißelungen auf öffentlichen Plätzen durch. Die Bewegung gewann eine große Anhängerschaft und hatte einen sehr starken Einfluss auf die Bevölkerung. Und diese Bewegung war der Meinung, ein echter Christ sucht das Leiden. Andere Bewegung ist heute noch erfolgreich. Das ist das sogenannte Wohlstandsevangelium. Es wird auch oft der englische Begriff verwendet, Prosperity Gospel. Das ist eine bestimmte theologische Richtung, eine theologische Lehre. Und ihr zufolge sind Wohlstand und finanzieller Erfolg Zeichen von Gottes Gunst und Segen. Und diese Lehre betont oft den Zusammenhang zwischen Glauben und materiellem Erfolg. Sie legt nahe, dass finanzieller Reichtum ein Ziel ist, dem Gläubige nachstreben sollten. Die Anhänger des Wohlstandsevangeliums glauben, dass Gott seine Gläubigen finanziell segnet. Finanzieller Mangel oder Armut sei ein Resultat von mangelndem Glauben oder vielleicht sogar Sünde. Diese Bewegung ist der Meinung, ein echter Christ leidet nicht. Ziemlich abgefahren eigentlich. Aber ihr könnt ja mal selbst überlegen und vielleicht, ja, wie ihr das für euch beantworten würdet. Wie geht Leiden und Christsein zusammen? Gehört das vielleicht zusammen oder sind das Gegensätze? Es gibt einen mittleren Weg. Wir haben vorhin schon den Predigttext gehört, aber ich lese ihn gern noch einmal vor, weil es natürlich ein bisschen länger war. Im 1. Petrus 3, Vers 9 bis 18. Vergeltet nicht Böses mit Bösen, droht nicht mit Vergeltung, wenn man euch beleidigt. Im Gegenteil, bittet Gott um seinen Segen für die anderen. Denn ihr wisst ja, dass Gott euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Es heißt doch in der Heiligen Schrift, wer sich am Leben freuen und gute Tage erleben will, der achte auf das, was er sagt. Keine Lüge, kein gemeinsames Wort soll über seine Lippen kommen. Von allem Bösen soll er sich abwenden und Gutes tun. Er setze sich unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Denn der Herr sieht mit Freude auf solche Menschen, die nach seinem Willen leben. Und er hat immer ein offenes Ohr für ihre Bitten. Allen jedoch, die Böses tun, stellt sich der Herr entgegen. Wer sollte euch also Böses tun, wenn ihr euch mit ganzer Kraft für das Gute einsetzt? Doch selbst wenn ihr leiden müsst, weil ihr nach Gottes Willen lebt, könnt ihr euch glücklich schätzen. Darum fürchtet euch nicht vor dem Leid, das euch die Menschen zufügen, und lasst euch von ihnen nicht einschüchtern. Allein Christus, den Herrn, sollt ihr ehren. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Begegnet ihnen freundlich und mit Respekt. Ihr sollt ein gutes Gewissen haben. Dann nämlich werden alle, die Lügen über euch verbreitet haben, beschämt sein. Sie werden erkennen, dass sie Menschen verleumdet haben, die in der Verbundenheit mit Christus ein vorbildliches Leben führen. Es ist doch besser, wenn Gott es so will, für das Gute zu leiden, als für etwas Schlechtes. Vergesst nicht, auch Christus hat gelitten, obwohl er frei von jeder Schuld war. Er tat es für unsere Sünden und starb für uns schuldige Menschen, und zwar ein für allemal. So hat er uns zu Gott geführt. Sein Körper wurde am Kreuz getötet, der Geist Gottes aber erweckte ihn zum neuen Leben. Was sagt uns diese Stelle über das Leiden? Zunächst einmal müssen wir sehen, dass es hier in diesem konkreten Kontext um ein ganz bestimmtes Leiden geht, nämlich um das Leiden durch Verfolgung. Man weiß nicht genau, wie stark der Druck auf die Christen zur Zeit des ersten Petrusbriefs war. Vielleicht ging es in Anführungsstrichen nur um Mobbing in den Familien. Vielleicht ging es aber auch schon um offizielle, harte Verfolgung durch die Römer unter Kaiser Domitian. Gemeint ist hier in jedem Fall ein Leiden um des Glaubens an Jesus willen. Wir hatten ja jetzt Besuch von unserer indischen Partnergemeinde, der GSELC, und sie erleben sowas heutzutage immer noch. Indien erlebt zurzeit wieder eine schlimme Christenverfolgung. Jetzt gerade war in den Nachrichten, dass wieder 400 Kirchen niedergebrannt wurden. Was haben wir es dagegen gut hier in Deutschland? Egal, welche Versuche ich anstellen würde, das jetzt hier für Oblängen zu übersetzen, es würde nicht an das Leid heranreichen, was die Christen unter Verfolgungsumständen ertragen müssen. Aber trotzdem lässt sich an solch einer Extremsituation auch was für uns lernen. Nämlich dazu, wie das Verhältnis von Christsein und Leiden zu denken ist. Der Autor des ersten Petrusbriefes gibt Ratschläge, was Christen tun sollen, wenn sie ungerechtes Leiden erfahren. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, droht nicht mit Vergeltung, wenn man euch beleidigt. Im Gegenteil, bittet Gott um seinen Segen, denn ihr sollt ein Segen für andere sein. Entscheidend ist also gar nicht einmal, was die Ursache des Leidens ist. Für manches Leiden gibt es einfach keine gute Erklärung. Weder, dass angeblich Gott Leiden und Prüfungen schickt, noch, dass ein starker eigener Glaube das Leiden hätte verhindern können. Du bist nicht schuld an deinem eigenen Leiden. Leiden ist einfach manchmal Leiden. Es ist da, es gehört zum Leben dazu. Keiner kann dem wirklich ausweichen. Stattdessen werden wir hier aufgerufen, unsere Feinde zu lieben, nicht zu vergelten, es denen, die uns Leid zufügen, nicht heimzuzahlen, sondern sie sogar zu segnen. Gar nicht so einfach. Ich würde mal behaupten, wenn wir diese Aufgabe ernst nehmen, dann haben wir gar nicht mehr die Zeit, uns selbst zu geißeln. Jesus sagt ja auch, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Gerade daran erkennt man einen wahren Christen. Aber warum sollten wir das tun? Werden wir dann nicht ständig übervorteilt? Unser Bibeltext widerspricht. Denn der Herr sieht mit Freude auf solche Menschen, die nach seinem Willen leben und hat immer ein offenes Ohr für ihre Bitten. Wie genau und wann das geschieht, wird hier offen gelassen. Und es ist eine Frage des Glaubens und des Vertrauens auf die verändernde Macht der Liebe und auch auf die Gerechtigkeit Gottes. Ist unser Glaube tief genug dafür? Und dann der Knackpunkt. Der Autor scheint sich selbst zu widersprechen. In Vers 13 heißt es, und wer sollte euch Böses tun, wenn ihr euch mit ganzer Kraft für das Gute einsetzt? Ist das Wohlstandsevangelium? Ist das das Versprechen, dass uns nie etwas passieren wird? Ich glaube nicht. Denn direkt im Anschluss heißt es, doch selbst wenn ihr leiden müsst, weil ihr nach Gottes Willen lebt, könnt ihr euch glücklich schätzen. Weder Selbstkasteiung noch Leugnung des Leidens sind richtige Verständnisse. Vielmehr meint die Bibel hier Folgendes. Wenn ihr etwas aus dem Glauben heraus tut, dann kann euch nichts wirklich unterkriegen. Egal wie groß das Leid, wenn ihr reinen Gewissens für das Gute einsteht, dann steht der allmächtige Gott selbst an eurer Seite. Es beeinflusst die unsichtbare Welt. Wer Leiden auf diese Weise durchlebt, der betritt heiligen Boden. Das ist irgendwie sperrig und das ist auch nicht angenehm. Manch einer mag vielleicht jetzt sagen, na, wenn das so ist, dann verzichte ich lieber. Ich will gar nicht wegen meines Glaubens leiden und dann erst dadurch Gutes erfahren. In unserer Gesellschaft, in der es so oft um sofortige Befriedigung geht, ist das wirklich eine Zumutung. Aber genau das gilt es hier aus dem ersten Petrusbrief wieder neu zu lernen. Es liegt Segen, es liegt ein heiliger Wert darin, für die Vision Gottes, für den Glauben auch Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen. Unser Vorbild sind weder lebensmüde Flagellanten oder entmutigte Weltverneiner, noch grinsende 5.000-Euro-Jackettträger, die uns Wohlstand ohne Anstrengung versprechen. Unser Vorbild, nein, mehr noch unsere Hoffnung, ist Jesus Christus, der selbst großes Leiden ertragen hat und der daraufhin den Tod besiegt hat. Im letzten Vers heißt es, allein Christus, den Herrn, sollt ihr ehren. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Es geht nicht bewusst darum, extra das Leiden zu suchen, um sich irgendwie als guter Christ zu fühlen. Wir sind nicht Jesus. Und wir leben auch nicht in einer Verfolgungssituation. Aber wenn es einmal soweit sein sollte, dass wir uns für unseren Glauben rechtfertigen müssen, wenn wir einmal Nachteile dafür in Kauf nehmen müssen, dann lasst uns das doch tun mit Mut und mit Hoffnung. Hoffnung, dass wir diese manchmal schrecklich böse Welt nicht durch irgendwelche Rache oder nicht durch Vergeltung oder durch extreme Gedanken retten werden. Mut, der sich aus dem Vertrauen speist, dass uns im Letzten nichts von Gott trennen kann. Und Hoffnung darauf, dass Jesus Christus durch Segnen, durch Gutes tun, durch Frieden stiften, durch freundliches Übereinander reden und durch unseren Respekt für alle seine Geschöpfe diese Welt erneuern wird. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Wir singen gemeinsam das nächste Lied, Nummer 603, Ins Wasser fällt ein Stein.